Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marie brennt. Heute habe ich den Stefan Geiler zu Gast. Er ist Hauptbrandmeister bei der Berufsfeuerwehr und seit über 10 Jahren Disponent in der integrierten Leitstelle in Freiburg. Seitdem dreht sich bei ihm alles um Blaulicht, Einsätze und das Leben zwischen Funkgerät, Notrufleitung und Hydraulikschere. Neben seiner Feuerwehrkarriere ist er auch Ausbilder bei Weber Rescue und gibt auf Social Media spannende Einblicke. Ein Mann, der gerne telefoniert. Hallo Stefan!
Hallo, ich bin Marie. Ich bin Feuerwehrfrau in der Freiwilligen Feuerwehr. Und das ist mein Podcast. Ich spreche mit meinen Gästen über spannende Themen, die mich interessieren, rund um die Feuerwehr. Viel Spaß bei Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.
Hallo.
Stefan, erzähl mir doch mal so ein bisschen, wer du eigentlich bist und wie hat alles angefangen mit Feuerwehr oder vielleicht sogar, was war davor?
Ja, ich habe ganz bodenständig angefangen, eigentlich mit einem handwerklichen Beruf, mit einer Schreinerlehre und bin anschließend zum Zivildienst gegangen beim Deutschen Roten Kreuz und habe dort im Rettungsdienst bin ich dort tätig gewesen. Und das hat mir so gut gefallen, die Werkstatt mit dem RTW getauscht, mit der Rettungswache und bin dabei hängen geblieben.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Einsatz als Zivi?
Nein.
Schon lange her.
Also, das ist einfach schon sehr lange her und wahrscheinlich war es einfach nur ein Krankentransport von A nach B.
Das kann tatsächlich gut sein. Was hat dich denn letztlich in die integrierte Leitstelle nach Freiburg geführt? Beziehungsweise, vielleicht magst du uns ganz kurz erklären, was eigentlich integrierte Leitstelle heißt.
Na, eine integrierte Leitstelle bedeutet eigentlich oder heißt, dass es hier die Notrufe für den medizinischen Bereich, also den Rettungsdienst, entgegengenommen werden, wie auch für die technische Seite, die Feuerwehr. Also unter der 112 werden ja alle Einsatzarten letztendlich gemeldet, alle Notrufe, egal ob das jetzt der Herzinfarkt ist, Verkehrsunfall oder ein Brandeinsatz. Und das heißt, die integrierte Leitstelle, die Disponenten sind ausgebildet in beide Fachrichtungen, sowohl das feuerwehrtechnische wie auch das medizinische, rettungsdienstliche.
Das ist schon mal sehr spannend. War das damals ein geplanter Schritt, in die Leitstelle zu gehen oder war das Zufall?
Der Schritt war natürlich geplant, allerdings gab es da noch viele Jahre dazwischen. Nach meinem Zivildienst beim Rettungsdienst bin ich dort, wie gesagt, hängen geblieben und war über ein Jahrzehnt dann im Rettungsdienst tätig, Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht, organisatorischer Leiter im Rettungsdienst gewesen und habe dort viele Jahre verbracht. Da ich lange, lange auch in der Freiwilligen Feuerwehr tätig war, habe ich mich dann aber irgendwann doch immer wieder auch für diese technische Seite interessiert. Nachdem ich viele Jahre beim Rettungsdienst war, gab es dann irgendwann die Möglichkeit, auch auf die Leitstelle zu gehen. Es gab das Angebot, 50% Einsatzdienst, Fahrdienst im Rettungsdienst zu machen und 50% auf die Leitstelle zu gehen. Mhm. Und mein erster Schritt war eigentlich, dass ich als Rettungsdienstmitarbeiter auf der Leitstelle war, 50%. Genau. Und ich fand natürlich den Einblick auch in diese Leitstellenwelt sehr spannend, weil man das ja eigentlich gar nicht so mitbekommt, was hier hinter verborgenen, verschlossenen Türen passiert. Ne? Man hat immer nur die Seite im Rettungsdienst draußen und eben nicht die Seite, was auf der Leitstelle passiert. Und technisch ist das natürlich auch einfach, fand ich das sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, hast du ein gutes Thema angesprochen, weil viele können sich tatsächlich unter der Arbeit in der Leitstelle wenig vorstellen. Was sind denn so typische Situationen, was man dort erlebt? Oder fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Was passiert denn, wenn ich die 112 wähle?
Wenn du die 112 wählst, den europaweiten Notruf, dann wirst du in die nächste gelegene Leitstelle verbunden, hier wo du gerade eingeloggt bist oder wo du dich gerade befindest. Mhm. Und Dort wird der Notruf entsprechend entgegengenommen und je nach deinem Hilfeersuch, was du melden möchtest, ja, wirst du entsprechend abgefragt.
Okay, also stell mir jetzt vor, ich wäre bei einem Autounfall. Kannst du mir da sagen, kurz, was da jetzt zum Beispiel gefragt wird? Also ich meine, wenn man in so eine Situation kommt und man wird zum Beispiel Ersthelfer bei einem Autounfall, hatte ich ja selber schon des Öfteren, da ist man ja tatsächlich so ein bisschen nervös und manchmal denkt man, oh Gott, was passiert, wenn ich die 112 anrufe? Dann erstens könnte der Stefan ans Telefon gehen oder ganz viele andere total liebe Menschen, die einem wirklich helfen wollen und einem in dieser Situation auch beistehen. Genau, ich bin bei einem Autounfall, komme dazu und wähle ich die 112. Was würdest du mich fragen?
Also das Wichtigste ist eigentlich zu wissen, dass man sich keine Gedanken oder Sorgen machen muss, weil als Leitstellendisponent möchte ich sogar dieses Gespräch führen. Ja, das heißt, ich stelle Fragen, die beantwortet. Also keiner muss, wie man das früher vielleicht geschult hat, diese berühmten 5W-Fragen nennen. Also der Leitstellendisponent sitzt nicht da und sagt so, jetzt bitte einmal die 5W-Fragen, sondern wir fragen das gezielt ab. Nach einem Schema einfach.
Okay, das heißt, selbst wenn ich gerade ein Blackout habe und ich weiß vielleicht gerade noch, wo ich bin, brauche ich gar keine Angst haben. Ich will die 112, ich komme vielleicht bei dir raus, hab Chaos im Kopf. Was fragst du mich dann?
Genau, und das Erste ist tatsächlich einfach das Wo. Wo sind sie gerade? Ja, auf der Straße, welche Autobahn, entsprechend zu Hause. Meistens werden Anrufdaten auch mit übermittelt, Positionsdaten, und ich kann das schon verifizieren beim Anruf dann. Passen die übermittelten Positionen, Standortdaten überein mit dem, was mir der Anrufer sagt? Und das Nächste ist wirklich, dass ich nochmal schaue, passt die Telefonnummer dazu? Sollte nämlich der Kontakt abbrechen, kann ich immer wieder zurückrufen.
Ist auch gut zu wissen, ja.
Und ich habe einen Ort.
Ja.
Das sind mal die zwei wichtigsten Dinge am Anfang. Ja. Ich habe einen Ort, wo ich was hin entsenden könnte. So, und das Nächste ist dann eigentlich, was ist passiert? Weshalb rufst du an?
Genau, was passiert? Genau.
Und dann sagst du mir vielleicht eben, so ein Verkehrsunfall ist, und dann fange ich an, gezielt entsprechend zu fragen. Wie viele Personen sind betroffen? Wie viele Autos? Wie schwer sind die Menschen entsprechend verletzt? Sind sie bei Bewusstsein? Und so weiter.
Okay, und wenn ich tatsächlich jetzt eine Person da hätte, wo du mir sagst, ich soll prüfen, ob die tatsächlich noch lebt, und ich bin mir gar nicht sicher. Das heißt, ich könnte mit deiner Hilfe das Ganze überprüfen. Da gibt es bestimmt spezielle Techniken, die man dann anwendet, um zu schauen, ob diese Person noch atmet. Und du würdest aber auch theoretisch mir Anleitung geben, wenn ich eine Wiederbelebung starten muss.
Ich würde dir von der Anleitung der Wiederbelebung bis zum Warndreieck aufstellen an der Unfallstelle letztendlich alles, bei allem Hilfestellung geben. Und das ist mit unser Job. Es ist nicht nur die Notrufannahme und das auf das Rettungswagen entsenden oder die Feuerwehr entsenden, alarmieren, sondern es gehört eben auch die Hilfestellung mit dazu, den Anrufer durch dieses Geschehen, durch das Ereignis durchzuleiten und für mich alle nötigen Informationen dann herauszuziehen.
Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Also ich habe tatsächlich auch schon ein paar Mal den Notruf gewählt. Und ich glaube, das erste Mal, trotz Schulung und selbst, dass ich in der Feuerwehr bin, hatte ich so ein bisschen Panik, dass ich irgendwie gerade alles vergesse. Und ich hatte auch einen ganz netten Herrn dran, der mit einer total tollen Stimme mich da ganz langsam angeleitet hat. Und dann merkt man auch, wie man einfach ruhiger wird. Und wenn man feststellt, man muss irgendwie gar nicht alles so auf so geballt wissen, sondern genau, du wirst einfach nach und nach abgefragt.
Genau, das ist ja, diese Notrufsituation ist ja so aufregend und viele Menschen haben das einfach so selten, dass man das nicht erwarten kann, dass die Person am anderen Ende das alles weiß und jetzt richtig machen muss. Ja, man hat einmal vielleicht in seinem Leben zum Führerschein einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ja, und jetzt soll das vielleicht 10, 20 Jahre oder noch länger immer noch parat sein. Das funktioniert nicht. Und deswegen sind wir da und leiten dann hier durch den Anruf durch und geben dann entsprechend auch Hilfestellung. Ja. Und das wirklich sehr detailliert.
Das ist schön. Gibt es einen Notruf, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht einer, der emotional war oder ganz anders lief als erwartet? Eine spannende Frage. Kannst du dich überhaupt noch an irgendeinen erinnern, so viele Anrufe, wie du also hast?
Das ist wirklich eigentlich eine schwierige Frage, ja, weil es bei der Masse an Anrufen, die man pro Schicht eigentlich durchmacht, ist das echt schwierig. Also wenn man mal von so 12-Stunden Schicht ausgeht und zwar nicht die komplett auf der Lurchlist, aber eigentlich immer so 8 Stunden, ja, dann macht man so mal zwischen 100, 120 Telefonate. Boah, einfach. Ja. Und jetzt machst du das mal ein paar Tage die Woche.
Also mein Kopf wäre voll, glaube ich. Schon nach 8 Stunden wäre mein Kopf fix und fertig. Ja. Mit so viel Infos und aber diesen Anleitungen.
Das sind nicht immer die großen, schweren Notfälle oder dramatischen Einsätze, die eigentlich beeindruckend sind oder bei einem bleiben, sondern oftmals sind es einfache Hilfestellungen. Wenn man jemandem helfen konnte am Telefon, der danach einfach vielleicht besser Bescheid wusste, an wen er sich wenden kann, wie es weitergeht. Ja, wir haben natürlich auch viele Anrufe mit psychischen Problemen oder die in einer seelischen Ausnahmesituation sind, sowas. Ja, und wenn man hier gute Worte finden kann, weiterhelfen kann, vielleicht auch weiter vermittelt, ja, dann ist das schon auch immer sehr positiv und man geht mit einem guten Gefühl nach Hause.
Das heißt, viele werden natürlich auch anrufen, die vielleicht gar keinen Notfall haben, die einfach vielleicht, keine Ahnung, wo ist die nächste Notfallapotheke? Rufen da auch Menschen an, so wo man denkt, Google hilft?
Ja, tatsächlich ist es auch ein großes Thema für Leitstellen oder auch für den Rettungsdienst generell, dass viele Einsätze passieren, so wie bei uns auch viele Anrufe einkommen, wo der Bürger, die Menschen sich ganz häufig einfach auch nicht mehr zu helfen wissen. Ja. Hm. Also nicht, weil die Situation so schlimm ist, sondern weil sie gar nicht mehr sich vielleicht auf einfache Maßnahmen wie jetzt bei Fieber mal einen Wadenwickel zu machen oder ähnliches oder ein Verbandszeug zu Hause zu haben, weil sie sich einfach nicht mehr helfen können. Ja. Weil vielleicht dieses, wie man es früher von Oma, Opa oder von den Eltern weitergegeben bekommen hat, einfache Hausmittel und so weiter, das einfach verloren gegangen ist mit der Zeit. Und das ist was man wirklich merkt am Telefon. Ja. Und da geht's auch immer weiterhin, dass die Leitstelle eben nicht nur Alarmierungen macht, sondern eine Gesundheitsberatung.
Okay.
Oder manchmal sogar Lebensberatung vielleicht.
Die ganz, ganz speziellen Fälle. Gibt es da irgendwas, was dir gerade in den Kopf fällt? Oder möchtest du über keinen speziellen Fall sprechen?
Die sind alle weg. Die haben alle, alle mit dem Feierabend.
Weg, die haben alle in der Leitstelle gelassen.
Das ist immer das Beste. Uniform aus und dann, wenn alles dort bleibt, wo es auch hingehört.
Aber das ist tatsächlich gut. Sollte man auch in der Freiwilligen Feuerwehr machen. Obwohl ich da, also da habe ich manche Einsätze, ist vielleicht was anderes. Weiß ich nicht, ob man sie, wenn man am Telefon, du warst ja selber früher auch in der Feuerwehr, in der Freiwilligen. Wenn man selber in einem Einsatz ist oder tatsächlich am Telefon eine Hilfestellung gibt, ob das in der Psyche für dich selber einen Unterschied macht. Also ich habe ja Einsätze, schwere Einsätze erlebt, auch hier gerade im Markgräfler Land mit vielen Bahnunglücken. Die sind mir bis heute im Gedächtnis. Also ich habe zwar das verarbeitet, denke ich, durch viel Sprechen. Ich habe zwar Bilder im Kopf, manchmal habe ich auch noch einen Geruch oder ich denke dran, aber mir geht's nicht mehr schlecht mit diesem Einsatz. Kommt sowas auch auf der Leitstelle vor, oder?
Ja, natürlich, wir haben viele belastende Anrufe einfach auch, die natürlich auch dramatisch sind, mit Schreien am Telefon und sowas, das gibt's immer wieder. Es kommt mittlerweile leider auch sehr, sehr häufig, wenn nicht sogar fast in jeder Schicht eigentlich vor, dass man auch verbal attackiert wird, ne, wenn es gefühlt nicht schnell genug geht und solche Sachen. Entscheidend ist aber, also so muss man einfach sagen, man hat ja nur die Stimme. Man hört ja nur und kann erfragen, kann versuchen, Hilfestellungen zu geben und kann so schnell wie möglich dann Rettungsmittel entsenden, ganz klar. Aber dann war es das. Also ja. Klar kann ich hinterher noch mit dem RTW telefonieren. Hat das, was ich gemacht habe, was ich alarmiert habe, hat es gepasst? Das, was ich mir erfragt habe, hat das Stichwort, das Meldebild, was ich mir überlegt habe, was der Patient, der Betroffene vielleicht hat, hat das übereingestimmt oder nicht? Ja. Und da ist aber die Frage, wenn ich dazu überhaupt Zeit habe. Weil in der Leitstelle klingelt natürlich der nächste Notruf. Das heißt, ich habe gerade keine Zeit, um zu verarbeiten. Ja. Weil wenn ich das Telefon aufgelegt habe, kommt der nächste Notruf. Ja. Ja. So, also nicht im Sekundentakt, manchmal vielleicht schon auch, aber halt, es geht dann halt 30 Sekunden, dann mache ich den nächsten Anruf, den nächsten Notruf, je nachdem. Ja. Und dann geht's ja wirklich Schlag auf Schlag.
Schaffst du es denn bei extremen Notfällen, also gerade wenn du zum Beispiel so selber auch angeschrien wirst oder so, ruhig zu bleiben am Telefon, oder würdest du manchmal am liebsten gerade zurückschreien?
Ja, würde man natürlich manchmal, aber die Erfahrung zeigt einfach und bringt einfach mit, okay, es bringt nichts, ne? Es schaukelt sich nur gegenseitig hoch. Genau. Ja. Oder der klassische Satz, jetzt beruhigen Sie sich halt mal, das ist meist so kontraproduktiv. Ja. Ne? Also,
das kennen wir schon bei den gesagt, Kindern.
Ja, genau. Ne? Lass es nicht fallen.
Ja, genau.
Bewirkt das Gegenteil.
Ja.
Du hast vorgesagt, du hattest einen Notruf, bei dem du jemanden dran hattest, der sehr beruhigend gesprochen hat, sehr ruhig war, eine gute Stimme hatte. Das spielt natürlich auch immer eine große Rolle. Ja. Wie man selber agiert, ist man selber ruhig oder bringt man eine Nervosität am Telefon mit? Na, das überträgt sich natürlich auch über die Stimme.
Tatsache. Gutes Thema. Welche Kompetenzen sind denn besonders wichtig für einen guten Disponenten und woran scheitern vielleicht manche auch?
Ich glaube wirklich, dass eine Empathie natürlich wahnsinnig wichtig ist, wie man mit den Leuten spricht, dass man die gut abholen kann, dass man die gut durch das Gespräch durchführen kann eben. Und ganz klar natürlich auch eine gewisse oder nicht eine fachliche Erfahrung oder Fachkompetenz einfach, ja. Dass ich muss natürlich entsprechend auch wissen können, was sich hinter welchen Symptomen versteckt, welche Gefahren irgendwo lauern können. Ja. Also das kommt natürlich ganz klar dazu.
Wenn du nicht deine Leitstellenschicht hast, fährst du dann Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg mit oder?
Im schönen Baden-Württemberg ist ja der Rettungsdienst und die Feuerwehr getrennt, außer in unserer Landeshauptstadt. Allerdings habe ich ja die Erfahrung noch aus der Zeit im Rettungsdienst, auf die ich zurückblicken kann bzw. zurückgreifen kann. Und Feuerwehr ist natürlich 12 Stunden Leitstellendienst, ist einfach zu viel. Bildschirmarbeitsplatz mit dieser Frequenz, mit diesem Stress wäre zu viel. Deshalb sind wir als Leitstellendisponenten auch als Führungsassistenten auf dem ELW eingesetzt und fahren hier mit raus.
Das heißt, du bist gar nicht an vorderster Front zum Löschen?
Nein, das nicht.
Wärst du es gerne hin und wieder?
Ja, natürlich. Also das ist ja alle. Das Feuerwehrmann-Gen bleibt dann vielleicht auch so ein bisschen drin, genauso wie auch das mal wieder mit dem Rettungswagen durch die Nacht zu fahren, ja, und Menschenleben zu retten, um es so schön plakativ zu sagen, ja, ich sag auch immer mal wieder ein paar gelbe Säcke zu löschen oder sowas. Das ist natürlich das, was draußen in der Bevölkerung wahrgenommen wird, was man natürlich auch immer gerne gemacht hat, aber man weiß auch, dass die schlaflosen Nächte dadurch nicht besser werden.
Nee, da hast du recht. Du bist unter anderem auch Ausbilder bei Viva Rescue. Dort bildest du Retter im Umgang, Feuerwehrleute, im Umgang mit der Technik aus. Was sind denn für dich da die wichtigsten Schwerpunkte?
Also als Ausbilder für Weber Rescue ist natürlich immer sehr spannend, in die unterschiedlichen Feuerwehren zu kommen und zu sehen, wie unterschiedlich die Feuerwehren agieren. Man muss natürlich immer ein bisschen schauen, wie sind die, auf was für einem Stand ist die Feuerwehr. Mhm. Ja, beschaffen Geräte, vielleicht sind die ganz neu, hatten vorher noch nie ein Rettungsgerät, ein hydraulisches, und oder sind die schon sehr erfahren. Wichtig ist einfach immer elementar, kann der Geräteführer sicher mit dem Gerät umgehen? Weiß er, wie geht es auf, wie geht es zu, wie positioniere ich das richtig, wie setze ich es ein, damit das Gerät die beste Wirkung ausüben kann?
Vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt für die Zuhörer zurückgehen. Weber Rescue sind Rettungssätze, das ist der Scherer und der Spreizer. Und du bildest speziell Feuerwehrleute in diesen Geräten aus. Die haben die auch auf dem Fahrzeug, es kann auch vielleicht ein anderer Hersteller sein. Wie man diese Technik im Einsatz, beziehungsweise meistens wahrscheinlich bei einem Autounfall, einsetzt.
Weber Rescue ist ein Rettungsgerätehersteller, überwiegend also für hydraulische Rettungsgeräte, gibt aber noch ein weiteres Portfolio mit Zusatzgeräten, was man so alles rund und um den Verkehrsunfall benötigen könnte. Und hat eigentlich erkannt, würde ich mal sagen, dass nicht nur das Gerät, der Verkauf des Geräts zählt, sondern eben auch die Ausbildung mit dem Gerät. Und das ist was glaube ich, sehr gut gemacht wird, dass es eben nicht nur das Gerät hingelegt wird, da habt ihr und viel Spaß damit, sondern dass man dann eben auch noch die Ausbildung damit anbietet.
Ja, also finde ich tatsächlich total spannend. Da gibt es die Weber Rescue Days. Wir machen jetzt mal Werbung dafür einfach. Ganz frech. Ich durfte da auch, glaube ich, schon 3-mal dran teilnehmen. Das sind, ich glaube, 3 Tage, ne, in denen es verschiedene Stationen gibt, für die man sich anmelden kann. Verschiedene Autounfälle. Ich habe damals zum Beispiel auch eine LKW-Rettung mitgemacht. Es gibt auch diese, die jeder gerne lernen würde, diese, ich glaube, amerikanische Kettenrettung. Also ganz verschiedene Stationen.
Genau, also es werden eigentlich... Es gibt einfach die Möglichkeit, an diesen Rescue Days mal ganz, ganz viele Szenarien mal wirklich durchzuspielen, angeleitet von verschiedenen Ausbildern aus aller Welt.
Ja, wie das du weiß ich auch noch, genau. Hast, ne? War aus den USA, gab's auch immer welche.
Aus Polen, aus Kroatien, egal wo, ne, aus Italien. Von überall Ausbilder, die dann dabei sind. Gemischte Teams. Ja. Und du kannst den LKW-Unfall dort trainieren. An der nächsten Station darfst du Neuwagen zerlegen.
Cool, ja. Das durfte ich auch schon mal.
Ja. Du kannst die Kettenrettung lernen, du kannst einen PKW unter dem Trailer, du kannst das Anheben von schweren Lasten trainieren und das halt immer an jeder Station mit richtig viel Zeit, mit guten Ausbildern dabei, die dich dort dann eben durchleiten. Und du hast natürlich, dass du das Ganze nicht nur einmal irgendwie machst, ja, sondern halt immer wieder an den Stationen hast du natürlich einen guten Lerneffekt. Du kannst, was du an der einen Station gelernt hast, kannst du vielleicht an der nächsten Station schon umsetzen.
Wie komme ich denn dorthin? Muss mich die Feuerwehr anmelden? Mache ich das privat?
Das kann die Feuerwehr machen. Du kannst dich aber auch privat anmelden.
Okay. Und ihr kommt aber auch gezielt, kann man euch als Feuerwehr buchen, wo ihr dann zu den Feuerwehr hinkommt und...
Genau.
Wie ist da der Ablauf?
Genau, also wenn man zum Beispiel ein neues Gerät gekauft hat oder wenn man einfach so eine Ausbildung möchte, dann kann man sich an Weber Rescue wenden und kann dort dann im Normalfall ist das ein Ausbildungsseminar am Samstag vereinbaren.
Und dann tun wir zum Beispiel das Auto besorgen und ihr bringt Geräte mit oder tun wir mit unseren Geräten arbeiten oder beides?
Das kann auch individuell gestaltet werden. Allerdings ist es im Normalfall so, dass es eben dann ein Samstag ist, an dem man Ausbildung gemacht. Es werden 3 Lagen bearbeitet. Das heißt, ein PKW auf den Rädern, PKW auf der Seite und ein PKW auf dem Dach. Ja, das spielen wir alles komplett durch. Dazu gibt's einen Theorieunterricht, wo einfach nochmal wieder auf aktuelle Standards eingegangen wird, nochmal eine ausführliche Geräteeinweisung gemacht wird. Und wir bringen einen Bus mit, einen Gerätebus, einen VW-Bus, wo alle aktuellen Geräte drauf sind, ja, von Akkugeräte, schlauchgebundene Geräte, Abstützsysteme, Handwerkzeuge, mit dem man dann eben üben kann. Wir nehmen aber auch genauso vor Ort die Geräte der eigenen Feuerwehr. Also das wird dann entsprechend angepasst.
Machst du oder wie bist du denn zu Weber gekommen? Hast du gedacht, oh, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen Praxis machen, weil ich sie in der Feuerwehr nicht habe, oder?
Das war eigentlich so, dass ich mit Freunden hier unten im Markgräflerland ein eigenes Ausbildungsteam Unfallrettung hatte, wo wir selbst Schulungen angeboten haben.
Ich erinnere mich daran, ist schon eine ganze Weile her, ne?
Genau.
Ja.
Da war es so, dass wir Kontakt bekommen haben mit Weber Rescue, selber an Veranstaltungen, Ausbildungstagen teilgenommen haben. Und so ist man mit Weber Rescue in Kontakt gekommen und das hat ganz gut gepasst. Und wir haben dann selber mal gemeinsame Veranstaltungen gemacht zum Thema zum Beispiel Geldtransporter zerlegen. Wir haben sehr viele Seminare gemacht zur Unfallrettung bei Unfällen mit landwirtschaftlichen Maschinen.
Mhm.
Und dann ist man irgendwann zusammengekommen. Und so bin ich dann zu Weber Rescue gekommen.
Ja, ist ganz spannend. Kannst du uns irgendwas über Elektroautos, beziehungsweise es geht ja nicht nur um Elektroautos. Wir haben festgestellt, auch bei uns in der Feuerwehr, dass es immer schwerer wird, Autos zu knacken. Besser ein anderes Thema?
Nein, die Frage ist, wo willst du drauf raus? Also okay. Elektroautos, Verkehrsunfälle oder nee. Brände? Oder?
Nee, eigentlich mit den Geräten die neuesten Autos durchschneiden. Also wir haben festgestellt, das geht immer schwerer. Es gibt immer, die Autos sind immer massiver und stabiler gebaut. Und in dem Fall müssen ja eigentlich auch immer krassere Geräte gebaut werden, die immer schwerer sind. Also ich kann zum Beispiel die neuen, ich habe jetzt den ganz neuen von Weber auf der Messe mal angehoben, das Akkugerät, das kriege ich ja schon gar nicht mehr gehoben.
Also tatsächlich ist es natürlich so, dass die Autoindustrie eigentlich immer einen Schritt voraus ist, ne? Wie du sagst, es gibt halt neue Techniken, neue Materialien und letztendlich müssen wir müssen die Gerätehersteller, die Rettungsgerätehersteller reagieren und dann wieder entsprechend was bauen. Natürlich kann jetzt nicht jedes Jahr oder alle paar Jahre irgendwie eine neue Spreizer, neue Schere irgendwo entwickelt werden, ne? Also, es ist sehr häufig so, dass wirklich extrem viel ausmacht, der das Gerät bedient. Das heißt, richtig ansetzen das Gerät, vorher vielleicht Material schwächen, ein bisschen wegnehmen von Gummidichtungen, von entsprechendem Kunststoffen ähnlichen. Man sollte wissen, wo ein PKW oder wo das Fahrzeug seine Schwachstellen hat, beziehungsweise wo die Verstärkungen sind.
Mhm.
Ne? Weil dann weiß ich natürlich, okay, da schneide ich lieber nicht, da spreize ich nicht, ja, und nehme mir vielleicht dann eine Rettungstechnik vor, wo ich eben diese harten Bereiche umgehen kann. Ja. Und wenn ich das so ein bisschen berücksichtige, dann schaffe ich auch mit aktuellen Geräten oder auch mit älteren Geräten, kann ich genauso noch neue, moderne Fahrzeuge schneiden.
Da gibt's für die Leute, die sich gar nicht auskennen, es gibt die Rettungskarte, stimmt das? Habe ich das jetzt richtig so ausgesprochen, mhm. Die man anfordern kann oder die manchmal sogar in den Autos drin sind, wo solche Punkte auch bei den Neuwagen mit auf der Karte angezeigt sind.
Genau, also zur Unterstützung, zur Informationsgewinnung für die Feuerwehr, wo Verstärkungen sind, wo eventuell auch Gefahren sind durch Airbags. Ja, gibt's natürlich die Möglichkeit der Rettungskarte. Das ist klassisch analog, einen Zettel, den man sich unter die Sonnenblende klemmt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze digital zu bekommen. Gibt Software, wo man über das Kennzeichen, wo die Abfrage die Leitstelle dann wieder macht, ja. über das Kennzeichen dann eben Informationen durch die Software bekommt, entsprechend dem Rettungsdatenblatt, was aber durch die Software einfach interaktiv ist. Das heißt, ich kann dann entsprechend auch draufklicken und dann wird mir angezeigt, was hier für ein Material verbaut ist. Ich kann sehen, wo vielleicht Hochvoltkomponenten verbaut sind, wie eine Türentriegelung funktioniert und solche Dinge. Und genauso gibt es aber auch die Möglichkeit, einige Fahrzeughersteller haben QR-Codes verbaut, mhm. zum Beispiel im Tankdeckel oder an den Säulen, die ich dann mit einem Smartphone, Tablet etc. Scannen kann und dann entsprechend genauso Informationen bekommen in Form des Rettungsdatenblatts als PDF.
Ah, das mit dem QR-Code wusste ich zum Beispiel jetzt noch nicht.
Überwiegend Mercedes, der die vorhanden haben.
Auch was gelernt heute. Mhm. Du teilst auch auf Instagram Einblicke in die Leitstelle beziehungsweise in deinen Leitstelleneintrag über die Feuerwehr. Was motiviert dich dazu?
Die Leitstelle, der verborgene Raum. Also niemand oder man bekommt die Feuerwehr mit, wie sie draußen fährt. Man kann Einsätze natürlich sehen, ne? Genauso wie beim Rettungsdienst und alles. Aber alles, was in der Leitstelle passiert, passiert eigentlich in einem geschlossenen Raum. Und da gibt's eigentlich für die Außenwelt, selbst für Leute, die in der Feuerwehr irgendwo sind oder im Rettungsdienst oder in anderen Hilfsorganisationen, eigentlich keinen Einblick rein. Und das ist die Motivation, dort vielleicht so ein bisschen zu zeigen, wie wir arbeiten, was wir eben machen, dass es eben nicht nur alarmieren ist, sondern dass ganz viel Beratung noch dahinter steckt, dass eben die Unterstützung der Anrufer bei der Hilfestellung dabei ist und eben nicht nur, wie es so gerne ist, den große rote Knopf drücken.
Ja, genau.
So stellt man sich sehr gerne vor.
Ja, das wäre auch mein Thema, was ich hier stehen hätte, ob die Öffentlichkeit tatsächlich ein realistisches Bild von der Notrufarbeit hat, beziehungsweise auch von der Leitstelle, oder ob es da tatsächlich hin und wieder auch Missverständnisse gibt.
Ja, also die, weil es vielleicht nur schlecht ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die Öffentlichkeitsarbeit von Leitstellen vielleicht einfach auch nicht so vorhanden ist. Ne?
Ja.
Ganz häufig ist so der Eindruck, ich wähle den Notruf und bestelle.
Ja.
Also das ist manchmal so, schicken Sie mir einen Notarzt.
Ja. Ja, genau. Jetzt das sofort. Haben tatsächlich viele das Bild.
Genau. Also es ist wie Pizza bestellen. Dass es aber halt nicht so ist, dass wir eben das Gespräch führen, wie vorher erklärt, dass wir Fragen stellen entsprechend und anhand dessen, was wir erfragen, wird entsprechend die Hilfe entsendet. Also das kann nur ein Rettungswagen sein, das kann der Krankentransport sein, das kann Rettungswagen Notarzt sein, kann ein Rettungshubschrauber sein, da kann die Feuerwehr dabei sein, da kann das DLRG, die Bergwacht, egal was dabei sein. Ja, genau. Ne? Letztendlich. Ne?
Ja.
Wir haben Zugriff auf alles. Es muss aber ja auch nicht immer alles kommen. Und das ist ganz häufig für die Menschen dann so ein bisschen, muss man sie heranführen, dass jetzt vielleicht eben nicht der Notarzt kommt, ja, sondern dass jetzt ein Rettungswagen oder ein Notfallsanitäter eben kommt. Ja.
Das heißt, wie findet man dich denn auf Instagram?
Unter meinem Namen Stefan.Geiler.
Sehr gut. In dem Fall schaut doch mal vorbei und bekommt dort auch ein paar Einblicke in den Leitstelleneintrag. Leitstellenalltag. So rum. Ich habe auch manchmal einen Versprecher drin. Gibt's irgendwas, was du dir wünschen würdest, dass vielleicht tatsächlich mehr Leitstellen Social-Media-Auftritte machen oder generell die Gesellschaft, die Politik mehr aufklärt? Was ist eigentlich die Leitstelle und wie funktioniert so ein Notruf?
Das Schöne wäre, wenn der Bürger oder der Hilfeersuchende, der den Notruf wählt, zuhört.
Ja, also, so weit waren wir noch gar nicht. Ja.
Einfach mitmacht und das auf das vertraut, was wir mit unserer Fachexpertise dann natürlich auch sagen, beziehungsweise dass die richtige Hilfe kommt.
Ja, ihr habt schon einen Plan davon, was ihr macht. Wenn du sagst, okay, mit dem, was gesprochen wurde, du brauchst nur einen Rettungswagen und keinen Notarzt oder und die Person schreit, ich brauche jetzt aber einen Notarzt, dann sollte man vielleicht doch kurz tief durchatmen und wissen, der Herr wird schon wissen, was er macht.
Genau. Und klar, das ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, ja, dazu muss man informieren, man muss schauen, mitteilen, für welche Fälle rufe ich die 112 an, wo kann ich vielleicht warten, wo kann ich meinen Hausarzt anrufen, wo kann ich den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, die 116, 117. Klar, das gehört natürlich auch zu einer gewissen Gesundheitskompetenz zusammen oder eine Versorgungskompetenz, dass man das selbst weiß. Ja. Einfach auch, ja. Und wenn ich das nicht weiß, dann aber den Notruf wähle, ist das auch völlig in Ordnung. Mhm. Damit hat bei uns überhaupt keiner ein Problem, weil wir sagen dann schon, das ist völlig in Ordnung, was Sie haben, gehen Sie doch zu Ihrem Hausarzt damit oder rufen Sie die 116, 117 an. Ne? Mhm. Also wir geben die richtige Information oder die beste Hilfe dann entsprechend auch weiter. Und das ist dann das, was wir uns wünschen von den Menschen.
Ah, vielen Dank, lieber Stefan. Das war ein total tolles Gespräch. Also ich habe selber sehr viel gelernt und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge auch gefallen. Stefan, ich habe so eine Abschlussfrage, die würde ich dir gerne stellen und du tust einfach so ganz spontan drauf antworten, okay? Was hast du immer im Kühlschrank?
Im Kühlschrank Haribo-Cola-Fläschchen.
Ach, wie cool. Im Kühlschrank, echt?
Ja, beste.
Das muss ich
testen. Aus dem Kühlschrank, beste. Gönnen cool. Wir uns gleich eins.
Cool, das hört sich doch gut an. Ja, das war unsere Folge mit der Leitstelle und dem Stefan. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir vielleicht mal ein Feedback gebt, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss, eure Marie.
Marie brennt, der Feuerwehr-Podcast.